Wolle Gulag kaufen? Banane? Nee, der war aggressiv.
Der war böse, gell? Hey, willst du Cola oder Banane? Hier, los.
Cola, Banane, Cola, Banane.
Willkommen zur 308. Ausgabe des Sneakpods. Wir sind in einem Wasserpark und bevor wir jetzt gleich hier wieder zurück auf die Rutsche gehen, besprechen wir für euch noch schnell den Film The Way, Way Back. Oder wie man ihn sonst.
Ja, irgendwo mit richtigen Pausen. Ein Komma oder auch nicht.
Genau. Mit mir hier unser Chefbademeister Robert Krüger.
Kommen Sie mal da von der Rutsche weg. Nee, warte mal. Nee, anders. Warten. Warten. Warten.
Und bitte.
Und bitte, Stefan Giesberg.
Hallo. Hast du mich jetzt als Frau vorgestellt?
Müssen die Leute den Film gucken. Das ist die sexistische Szene für... die der Christoph gut gefunden hätte sollen müssen,
wahrscheinlich
dabei gewesen wäre.
Ja. The Way, 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 Way Back. Worum ging's?
Es geht um einen 14-jährigen Jungen namens Duncan, glaube ich. Und seine.
Muss ich ja immer an die gleichnamigen Donuts denken.
Nicht ganz.
Entschuldigung, ja. Entschuldigung, ich wollte nicht reinquatschen.
Nee, mir ist sofort eingefallen, da ist ja noch Sam Rockwell in dem Film. Ja. Und Sam Rockwell war ja so toll in Moon. Und der Regisseur von Moon heißt ja Duncan. Und da, vergiss es, es sind so Assoziationsketten, die in meinem Kopf dann losrennen. Jedenfalls, dieser 14-jährige Junge ist Teil einer recht frisch geformten Patchwork-Familie. Also sprich, seine Mutter hat einen neuen Freund. Der wird gespielt von Steve Carell. Und auch dieser Freund bringt ein Kind, eine Tochter mit in diese neue Patchwork-Familie. Das heißt, er hat jetzt eine Stiefschwester.
Die sich auch total darüber freut, dass sie jetzt einen Stiefbruder hat.
Ja, die ist sehr, sehr angepisst, weil er ist 14 und sie Schwester vielleicht ein Jahr älter oder so, aber Pi mal Daumen sind die ungefähr gleich alt. Und die fahren jetzt alle zusammen in einen Sommerurlaub.
Genau, aber ein 14-jähriges Mädel ist halt irgendwie viel älter als ein 14-jähriger Junge.
Richtig.
Das merkt man so richtig.
Und er ist allerdings... Also ich würde sagen, dieses pubertäre Gezicke ist bei ihr fast noch schlimmer als bei ihm. Also ja, er tut ja fast nichts. Er ist ja eigentlich ein total stiller.
Ja.
Und sein neuer Stiefvater versucht das so ein bisschen aus ihm rauszukitzeln, mal aus sich rauszugehen.
Sei doch mal ein Mann.
Sei doch mal ein Mann. Und sagt ihm erstmal gleich in der Eröffnungsszene des Films, dass er auf einer Skala von 1 bis 10 eine 3 ist. Und dass wir das ändern müssen. Und was wir jetzt haben, ist also ein sehr schüchterner kleiner Junge, der im Grunde droht unterzugehen in diesem Sozialgefüge von seiner Stiefschwester hat sofort irgendwelche Freundinnen da am See, also die fahren in so ein Ferienhaus am See und die Eltern haben sofort Anschluss mit den Nachbarn und den anderen Leuten, die da irgendwie ihre Ferienhäuser haben. Wir haben dann noch in den Nebenrollen Amanda Peet zum Beispiel ist eine der Nachbarinnen.
Ja,
die dann sofort wilde Partys anfangen. Und
ja, die kennen sich ja irgendwie. Der Vater fährt ja schon länger in dem Gartenhaus.
Genau, dem Vater gehört das Ferienhaus. Ja. Der ist da schon öfter. Und der Sohn und die neue Frau sind sozusagen, die kommen jetzt zum ersten Mal dazu. Und wie das so ist, er braucht dann irgendwie einen Rückzugsort und flüchtet dann aus der Wohnung, als es dann anfängt, mal irgendwie Stress zu geben oder er sich da einfach nicht wohlfühlt, das merkt man ihm deutlich an. Ich finde, er spielt das auch am Anfang so, als sei er irgendwie so auf sozialer Ebene irgendwie unterbelichtet, auf eine Art. Ja. Also man hat das Gefühl, er kann nicht mit Menschen so richtig. Das kommt dann aber später eher so raus, als ob das so eine übertriebene Schüchternheit war, weil eigentlich kann er schon mit Menschen, aber er wollte vielleicht mit diesen Menschen nicht. Jedenfalls, was er dann passiert ist, er flüchtet dann mit dem Fahrrad und haut ab in so einen, also immer tagsüber, er kommt dann abends schon zurück, aber er zieht sich immer zurück in so einen Wasserpark, in so einen Freizeitpark und lernt dort den Besitzer dieses Parks kennen, nämlich Sam Rockwell, fantastisch gespielt, diese Rolle, der im Grunde sowas wie sein sein Buddy, sein Ersatzvater oder sowas wird, der ihm so ein bisschen den entsprechenden Arschtritt gibt, den er braucht, um mal so ein bisschen sich zu öffnen, ein bisschen Spaß im Leben zu haben und mit anderen Leuten zu interagieren. Wie fanden wir das? Achso, wir sollten vielleicht noch sagen, der Vater hatte ich gesagt, Steve Carell, ne? Die Mutter, ja. Toni Collette. Ja, wie gesagt, eine der Nachbarinnen, Amanda Peet und eben Sam Rockwell. Der Junge wird gespielt von einem unbekannten oder zumindest mir unbekannten Jungschauspieler namens Liam James. Und die beiden Regisseure sind mal Oscar nominiert gewesen.
Echt?
Ist ein Pärchen von Writer und Regisseur Ned Faxon und Jim Rash. Spielen auch beide mit.
Weißt du, welche Rollen die gespielt
haben? Ja, der eine ist der, also der Haupttyp ist der, dieser Langhaarige in dem Wasserpark, der ursprünglich oben an der Rutsche sitzt.
Ah, oh.
Und der andere ist der Kerl in dem Haus, in dem Haus, wo keiner hinkommt.
Ja. Das ist aber echt eine fiese Rolle.
Er sieht auch nicht ganz so fies aus in Wirklichkeit, den haben sie schön zurecht gemacht.
Okay.
Also normal trägt er nicht diesen Oberlippenbart.
Das ist aber, der sieht echt scheußlich aus. Ich wurde von dem Film die ganze Zeit eigentlich oder die meiste Zeit gut unterhalten. Und der kam mir so kurz vor. Wie lang war der?
103 Minuten, also so kurz ist er nicht.
Ich hätte gedacht so, ja, 75 Minuten oder so. Oder naja, sagen wir mal 85. Also deutlich unter anderthalb Stunden. Und ich war dann ein bisschen erstaunt, dass wir aus dem Kino raus sind, es doch schon so spät war.
Hat uns nicht davon abgehalten, noch einen Gin Tonic trinken zu gehen.
Ja.
Ja.
Nett, dass du komplett überteuert rausgelassen hast.
Das gehört nicht in diese Sendung.
Ach so.
Ja, also am Anfang habe ich gedacht, oh cool, Steve Carell, das wird bestimmt lustig. Weil Typ ist ja halt Comedian irgendwie und wir hatten ja so Filme wie 40-Year-Old Virgin und so Geschichten. Und der ist ja auch der amerikanische Stromberg sozusagen, also die amerikanische Version von The Office spielt der Steve Carell.
Wieso gucken die Amis nicht die englische?
Na, weil die halt immer ihr eigenes Ding brauchen. Es gibt auch so einen schönen inszenierten, institutionalisierten Dauerbeef zwischen Ricky Gervais, der das Original The Office aus England hat, und Steve Carell, der das amerikanische The Office spielt. Und dann haben die beiden so, wenn die irgendwo aufeinandertreffen bei den Globes oder so, dann tut Ricky Gervais ihn immer damit aufziehen, dass er das kaputt gemacht hat oder runtergeritten hat oder dann aufgegeben hat und nicht weitergemacht hat und so. Also irgendwie, aber das scheint so ritualisiert zu sein, dass die sich beide krachen und offen.
Das ist doch schön.
Ja, das ist jetzt ganz lustig, wenn man das immer so mitkriegt. Das wurde dann aber gar nicht so lustig. Also eigentlich hat er zum Beispiel überhaupt eine Rolle, die, ich glaube, der reißt keinen einzigen Gag. Also die ganzen Gags, wenn der Film lustig wird.
Er macht keine Gags, aber er redet mit gewissen Leuten auf gewisse Art und Weise, dass man entweder erstaunt oder lachen muss. Also erstaunt ist.
Welchem Beispiel?
Wenn er die Leute rund macht. Also so. Ja. Ach komm, ich zieh dich jetzt so ein bisschen auf. Und es ist halt einfach unpassend, weil er eben nicht einen erwachsenen Mann vor sich hat, der in der Lage ist, verbal sich zu wehren, sondern so ein Kind, der halt ja eher gleich anfängt zu weinen.
Ich glaube, das ist einfach ein bisschen seine Hilflosigkeit der Situation gegenüber, dass ja, dieser Sohn sich ihm nicht öffnen will. Er nennt ihn ja auch immer Kumpel. In jedem Satz, ja, wo er den anspricht, nennt er ihn immer Kumpel, weil er halt versucht, so eine Connection zu dem aufzubauen. Und er glaubt ja auch mit diesem, du bist eine 3 von 10 und in diesem Sommerurlaub machen wir jetzt eine 8 von 10 aus dir.
Genau.
Glaubt er ja, dass er irgendwie so ein Männerding zwischen sich und seinem Stiefsohn aufbauen kann. Das funktioniert immer nicht. Der andere fühlt sich nur abgestoßen davon und unter Druck gesetzt und ja, da kommt damit halt nicht so klar. Ich glaube, das ist schon gut gemeint, aber er ist ja dann auch zu seiner neuen Freundin, da gibt's ja auch noch Stress in der Beziehung.
Ist halt genauso.
Insofern, das ist einfach seine Art so ein bisschen.
Ja, genau.
Und dann dachte ich dann in dem Film so ein bisschen, oh nee, jetzt wird das so ein Problemfilm und ich will das nicht gucken müssen. Da hätte es mich beinahe verloren. Und dann reißt der Kleine aus und geht in den Wasserpark, Sam Rockwell tritt auf und ist halt einfach mal, der hat halt auch so eine Rolle, irgendwie ist er auch gescheitert im Leben. Er ist zwar der Besitzer von so einem Wasserpark, aber eigentlich ist er da nicht glücklich. Und das geht auch alles irgendwie so, das wie sagen, marodiert ist das falsche Wort, erodiert, nein, das
ja, doch.
das korrodiert so vor sich hin. Dieses ganze Ding ist so am vor sich hin verwelken, dieser Wasserpark. Bisschen, ja. Ja. Und irgendwie ist der auch so gefangen in so einer Tretmühle von, ich müsste eigentlich morgens früher da sein, weil ich der Chef bin, aber irgendwie schaffe ich es doch erst um 12 aufzustehen. Und meine Kollegen hassen mich, die meisten davon. Ja. Und das läuft so vor sich hin und irgendwie...
Ich habe gegen das Mikro getreten.
Der Giesbert rumpelt die Mikros um. Und der nimmt ihn dann so ein bisschen unter seine Fittiche und er hat halt so einen lustigen, einfach so eine witzige Art an sich. Aber ohne, dass er das klamaukig spielt. Man kauft ihm das so ab, dass der so ist. Der hat immer einen Spruch und der ist unglaublich ironisch. Und der Junge versteht das erstmal
der
nicht.
Der versteht überhaupt keine Ironie.
Die Hälfte der Zeit rafft er die Gags nicht und nimmt immer alles wörtlich, was er sagt. Daraus entstehen ein paar nette Sachen und darüber kommt der Kleine dann eben so langsam in Schwung, will ich fast sagen. Also der wacht so langsam, der blüht auf irgendwie. Ja. Merkt er, hier wird er akzeptiert, hier hat er die Möglichkeit.
Eine Aufgabe, er wird dann irgendwie als...
Und er wird auch gefordert.
Als Angestellter da...
Nimm den Breakdancer und die Pappen weg. Das, genau. Also es sind so, hast du hier ja die Augen so zugehalten. Es war so kurz so ein Moment, wo ich dachte, jetzt wird's ganz fies fremdschämig. Und du hast ja auch drunter gelitten.
Ich saß ja unter meinem Sitz.
Ja, genau. Aber der Regisseur hat den Punkt gefunden, wo man rausschneidet. Also, wo man dann so, wo du dachtest, nee, jetzt wird's nur noch peinlich und dann war's zu Ende. Also,
ja, genau.
Es war wirklich gut. Es war wirklich gut getroffen, dass du das Gefühl hast, okay, wir merken, diese Szene ist dafür gemacht, dass er jetzt wirklich unter Social Pressure gesetzt wird. Aber es wurde dann kurz peinlich und dann war es auch zu Ende. Okay, man hat es verstanden. Es ist nicht so, dass du jetzt als Zuschauer auch mit Fremdschämen gefoltert wirst. Auch wenn du schon drüber warst über deine Acceptance-Quote.
Oh, also, geht schon.
Ich habe dich leiden sehen.
Nee, bei mir ist halt die Vorstellung, wenn ich jetzt weiß, so dieser Junge, der muss jetzt gleich breakdancen, da schäme ich mich halt schon, da kann ich schon gar nicht an.
Da schämst du dich schon, bevor die Szene angefangen hat.
Ja, genau.
Der Gedanke
daran,
ja. Ja, also ab diesem Augenblick, wo er in diesen Wasserpark gegangen ist, immer wieder fand ich dann auch die Szenen, wenn er wieder nach Hause kommt und diese, also klar hat man manchmal so diesen Wunsch, dass er mal ausrastet. Also als er zum Beispiel auf dem Schiff der Einzige war, der gezwungen wurde, diese Rettungsweste zu tragen, da hatte ich gedacht, Junge, Rebellion, jetzt, ja, nimm irgendwas und hack das Boot auseinander, tu irgendwas, ja, raste mal aus, spring über Bord, schwimm weg, mach irgendwas, ja, geh nicht mit im Zweifel. Ja. In dem Augenblick, wo du diese Weste hingibst, dann sagst du halt einfach, nee, ich bleib daheim, setz dich auf dein Fahrrad und fahr weg.
Genau.
Das lässt er über sich ergehen in einer Lethargie quasi, die mir wehgetan hat. Aber trotzdem, ab dem Moment, wo man wusste, er hat diesen Fluchtpunkt, wurde dieser Film sehr viel. Also der war, hab ich ihm positiver gegenüber gestanden. Ab da hat's mich irgendwie, habe ich gedacht, das hat einen Weg in die Zukunft irgendwie. Das findet da irgendwie raus. Und
er war sehr, sehr unterhaltsam, ohne jetzt lustig zu sein.
Aber auch ohne.
Also natürlich gab es lustige Szenen, aber es war nicht so, dass man von einer Spaßszene in die nächste gehüpft ist, sondern es war unterhaltsam. Man hatte.
Und wann hast du schon mal einen Film, wo Wasserrutschen rennen, die in einer Röhre stattfinden, von außerhalb der Röhre gefilmt werden und trotzdem sitzt du da und denkst dir, ich bin gespannt, wie es ausgeht. Nein, du weißt, wie es ausgeht, aber es sind so Sachen, wo du echt denkst, so, da hätte man jetzt schon mal eine GoPro mit in die Röhre nehmen können.
Haben sie auch an einer Stelle gemacht.
Ja, das stimmt.
Habe ich dies Jahr auch schon gemacht.
War sehr deutlich GoPro-Video, was da plötzlich zu sehen ist. Plötzlich sehr verrauscht und so, auch nur so 0,8 Sekunden reingeschnitten, damit man es nicht richtig sehen kann. Ja. Nee, aber so Wasserrutschenrennen durch die Röhre von außen filmen, ist schon die Kapitulation des Kameramanns vor dem Problem. Also schwenken wir halt mit der Kamera außen an der Röhre lang. Wo
den
man
Rest macht sieht. Der Ton.
Den Rest macht der Ton, genau. Nee. Aber diese Wasserparks...
Kann man in der Rutsche jemand anders überholen?
Das werden wir nicht verraten, ob das geht. Das ist die Frage. Ist eigentlich die zentrale Frage des Films. Mal abgesehen von dem Grown-Up
Coming of Age. Ja gut, aber das interessiert ja eigentlich
keinen. Das interessiert ja niemanden. Die zentrale Frage des Films, die gestellt wird, ist, kann man in einer Wasserröhrenrutsche, wo man seltsamerweise, in Deutschland fährt man das doch ohne so eine blöde Matte, oder?
Ja, klar.
Also ich meine, in so eine Röhrenrutsche, das Schwimmbad ist übrigens direkt hinter dieser Wand hier.
Ja.
Da ist auch so eine Röhrenrutsche.
Ja, dann lass uns gleich nochmal rübergehen.
Da gehen wir gleich nochmal rüber und probieren das aus.
Ich habe keine Badehose. Ach, das macht nichts.
Kann ja eine Leine oder du gehst nackt wie sonst immer.
Ja. Brauche ich mich nicht mehr umziehen, das ist gut.
Ja.
Ich lasse die Jeans einfach an, rutsche ich auch schneller.
Das würde ich bezweifeln, dass das schneller ist. Also ich glaube auf Haut, deshalb rutscht man auch immer auf den Schulterblättern und auf den Fersen und hebt die Badehose eigentlich so mit den Bauchmuskeln so vom Boden weg.
Ja.
Weil das, glaube ich, schneller ist als Stoff auf Plastik. Das ist meine geheime Technik, wie ich dich überholen werde in der Rundenrutsche.
Okay, wir werden das nächste Woche berichten wir drüber.
Ja.
Wenn ihr wüsstet, was wir noch alles für nächste Woche geplant haben.
Kann natürlich auch passieren, dass man sich einfach verkeilt in der Rutsche. Aber ihr solltet den Film gucken.
Das geht nicht. Das kann nicht
gehen. Das ist auch sehr albern.
Das ist doch total Quatsch. So ein Blödsinn.
Wie die sich auch verkeilt hatten, dachte man, ich glaube, die Schauspieler müssen sich mehr anstrengen, um nicht wegzurutschen und weiterzufahren, sondern so zu tun, als ob sie verkeilt sind.
Haben sie dahinter ein Brett genagelt, damit sie sich festhalten können.
Das war Quatsch, diese Szene war echt Quatsch. Aber die Ansprache, die er gehalten hat, um den Freiwilligen zu finden, die war wiederum wirklich großartig. Also viel von dem Film wird gerettet von Sam Rockwell, weil er einfach toll ist. Aber diese Coming-of-Age-Geschichte von dem kleinen Jungen funktioniert. Ich fand den Film sehr unterhaltsam. Ich denke, dass ich ihm 7,5 Punkte geben werde.
Kannst du jetzt direkt machen oder wolltest du noch was
anderes sagen? Nee, das sollte jetzt meine Punktevergabe werden.
Ja.
Also 7,5 Punkte von mir für The Way, Way Back. The Way, Way Back. Wo auch immer das Komma ist.
The Way, Komma, Way Back.
Heißt der wirklich mit Komma?
Ja.
Ich guck das jetzt nochmal in die IMDb nach.
Mach das.
Gib mal derweil deine Punkte.
Ich gebe auch 7,5 Punkte.
Sind wir uns einig? Das ist ja schrecklich.
Ja, nee, wir sind uns da sehr, sehr einig. Es ist einfach ein sehr unterhaltsamer Film. Ja. Ohne jetzt groß was Besonderes zu sein.
Das stimmt. Also wenn jetzt irgendjemand erwartet, guck mal, in der IMDb ist kein Komma.
Eieiei. Aber im Abspann war ein Komma. The Way, Komma, Way Back.
Okay.
Vielleicht ist die IMDb falsch.
IMDb. Also hier heißt es ohne Komma The Way, Way Back. Jetzt muss ich mal an IYY denken, diesen chinesischen Aktivisten. Egal, das hat jetzt nichts.
Ich habe jetzt noch nicht irgendwas über den gelesen oder über irgendeinen Film, wo der auch... Ach ja, das leitet uns direkt zum nächsten Thema über. Der Tatort heute Abend.
Der Tatort, der heute Abend kommt?
Also ich habe mehrere Besprechungen jetzt schon gelesen und der wird da nur gefeiert. Mach doch mal eine Marke.
Die feiern den Tatort.
Ja.
Wir
können ihn leider jetzt noch nicht besprechen, weil wir ihn noch nicht gesehen haben. Aber jetzt, wenn ihr diese Folge am Dienstag hört, habt ihr eben noch bis zum Sonntag oder bis zum Wochenende Zeit, in der Mediathek entweder anzuschauen oder irgendwie runterzuladen. Nee, darf man den überhaupt runterladen aus der Mediathek?
Aus der Mediathek selbst kannst du ihn ja nicht runterladen, da ist ja nur so ein Flash-Stream drin. Es gibt eine Website namens wavideo.de, habe ich glaube ich schon mal empfohlen. vavideo.de.
Aha.
Und die bieten dir Download-Links an.
Ah, okay.
Zu den Seiten. Manchmal funktionieren sie nicht, das ist aber eher selten.
Ist das dann richtig oder nicht?
Das also kann ich dir nicht sagen, erlaubt. Wie die Legalitätsgeschichten sind. Es gab ja
gerade illegalen Quatsch. Nee, aber man kann ja einfach in die Mediathek gehen, da riskieren wir jetzt mal nichts. Mediathek gehen und ihn dort einfach
runterladen. Es gab ja mal diese Mediathek-App auf dem Mac, wo man Sachen runterladen konnte. Und der hat ja irgendwann dicht gemacht. Und da hieß es unter anderem vielleicht wegen rechtlicher Probleme. Aber er hat nie gesagt, dass er verklagt oder angezeigt worden ist. Er hatte, glaube ich, nur einfach aufgrund einer geänderten Gesetzeslage.
Vielleicht hat er auch einfach irgendein Schreiben gekriegt, wo dann drin stand, so, er denkt dran, das und so. Und dann, ja, okay, lassen wir es.
Wie auch immer. Aber kurz danach kam diese warvideo.de-Seite. Und die scheint soweit erstmal keinen Ärger zu kriegen. Und die ist in Deutschland gehostet. Also die könnten die problemlos dicht machen mit einer einstweiligen Verfügung. Wenn sie wollten, machen sie aber nicht.
Ja.
Die ist ja jetzt schon Ewigkeiten da. Und da kann man Download-Links für die einzelnen Sendungen abrufen.
Okay, ja gut. Also das,
Gut, und wie gesagt, also du hast gesagt, der ist mehrfach cool besprochen worden.
Es ist halt ein Sarana-Tatort mit hier.
Mit dem Herrn von und zu Liefers.
Genau. Und jetzt zum ersten Mal mit einem neuen Autoren-Regisseur Duo sozusagen. Das heißt, die Story wird ein bisschen anders oder die Art, die Story zu erzählen wird ein bisschen anders und eben auch so diese ja, wie der Film sich anfühlt. Es ist halt nicht wie die letzten, sondern es ist mal wieder neu, es ist mal wieder frisch. Die Charaktere bleiben natürlich gleich, die ihren liebevollen Twister oder Zwist immer haben, die beiden Hauptdarsteller, und die sind natürlich, da ist, die Atmosphäre muss natürlich irgendwie gleich bleiben, aber die Art, wie erzählt wurde, wie die Spannung aufgebaut wird, ist halt dadurch ein bisschen anders, dass man eben ein anderes,
aber einen anderen Regisseur. Die Charaktere und die ganze Anlage der beiden Rollen oder vor allen Dingen seiner Rolle, ja, waren mir irgendwie in letzter Zeit zu klamaukig geworden.
Also er war die letzten waren sehr over the top. Genau. Ja. Und das sei jetzt, ich kann es auch nur so wiedergeben, sei jetzt irgendwie nicht mehr so extrem.
Okay, also ihr guckt das alle an, weil das wird Teil der nächsten Sendung. Wir werden das dort besprechen. Und dann habt ihr es wenigstens alle gesehen. So machen wir das.
Genau.
Gut, was haben wir noch? Meine Liste ist gerade weg und ich finde die App nicht.
Du hast, da ist sie. Du willst irgendwas mit Sonneborn besprechen.
Ja, ich hatte letzte Woche Christoph gesagt, dass der Sonneborn eine eigene Sendung hat auf ja, ZDF Neo. Ja. Sonneborn rettet die Welt. Ich habe die erste Folge jetzt geschaut. Ist ganz okay. Kann man gucken.
Okay.
Also ist, in dem Fall war es eine Sendung über die Finanzkrise. Sonneborn fährt zum Club of Rome nach Rom, geht dahin und interviewt da einen der entsprechenden Experten. Der sagt, Weltuntergang, Finanzkrise und alles tot und wir sind dem Untergang geweiht. Wenn wir nicht XY machen, und dann zieht er los und redet in Deutschland mit Politikern und geht zur Deutschen Bank hier nach Frankfurt und redet da mit einem Pressesprecher.
Okay.
Natürlich auf so eine sonnebornige Art und Weise.
Also schon ein bisschen quatschig.
Nee, er ist nicht so wirklich albern, aber er hat natürlich diese Art, die Leute zu aus der Reserve zu locken und so ein bisschen zu entlarven. Er macht dann auch so andere Sachen. Also es gibt dann zum Beispiel einen Laden in Berlin, so ein typisches Berliner Hipster-Projekt, so ein Schenkladen, wo alle Leute hingehen können einfach Sachen mitnehmen, weil der Laden alle Sachen verschenkt. Und du kannst aber auch Sachen hinbringen, wenn du sie nicht mehr brauchst. Also so ein typisches, ich will fast sagen, Gutmenschen-Hippie-Projekt. Ja. Da geht er hin und redet mit denen darüber, wie die das sehen, warum sowas funktionieren kann. Aber er geht dann halt auch hier nach Frankfurt zum Sprecher der Deutschen Bank, der ihm irgendwie Sachen erklären will, und lässt die Kamera halt laufen, während die noch Vorgespräch machen, und sendet halt fast nur Vorgespräch und wenig von dem eigentlichen Interview. Und dadurch ist das auch wieder auf eine Art so ein Blick ein bisschen hinter die Kulissen. Wenn er den halt fragt, wieso in dem Interview jetzt Hedgefonds nicht vorkommen können, und der ihm dann halt so mehr oder weniger off-camera, eigentlich denkt er, erklärt, dass Hedgefonds halt ein Thema sind, da redet er nicht so gerne drüber, weil da ist halt schwierig, das mit dem Gut und Böse auseinanderzuhalten, und das ist dem normalen Menschen nicht zu vermitteln, so nach dem Motto, dem normalen Bürger. Das sind so Sachen, wo du dann merkst, das ist diese sonnebornige Art, das Interview läuft schon, das Gegenüber weiß es vielleicht noch nicht.
Und ja, da gut, aber das Gegenüber muss doch abzeichnen, dass es gesendet werden
darf. Frag mich nicht, wie das gelaufen ist. Schau es dir an, das ist
trotzdem, auch in der Mediathek irgendwie zu
finden. Ja, klar. Ja, okay, ZDF Neo kann man alles in der Mediathek anschauen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob die zweite Folge jetzt schon gelaufen ist. Ich weiß auch nicht, ob es jedes Mal um solche Finanzkrisenthemen geht oder ob es einfach nur immer um große Weltprobleme geht, weil es heißt, Sonneborn rettet die Welt. Jetzt war es halt Finanzen und CO2 so ein bisschen am Anfang der Sendung.
Wie lange geht so eine Sendung?
30 Minuten, glaube ich.
Okay.
30 oder 45. Ich glaube 30. Nee, also kann man gucken, ist nicht so wie diese Sonneborn-Sachen in der Heute-Show, wo er ja mehr hingeht und Leuten wirklich mit dem Mikro auf den Sack geht. Also hier ist es eher so, er ist freundlich zu den Menschen, aber er hat ja so seine Art, wie er manchmal dumme Fragen stellt. Zum Beispiel so ein Interview, wo er die gleichen Fragen auf der Straße in Neukölln, also so einer der ärmsten Stadtteile des Landes fast schon, und gleichzeitig in Charlottenburg stellt und dann irgendwie so fragt, in Neukölln Leute auf der Straße ansprechen und fragen, wie der DAX aktuell steht, und Leute in Charlottenburg ansprechen und fragen, wie der DAX aktuell steht, und die einen sagen, DAX, was? Wer? Was ist das? Ja. Und die anderen sagen, über 8000 Punkte. So aus der Pistole geschossen. Ja. Und klar sind da wahrscheinlich die entsprechenden Leute rausgeschnitten, um diese Montage gegeneinander zu machen, der eine, den er halt fragt, wie er sein Geld anlegt in Neukölln, der halt nichts zum Anlegen hat und gar nicht weiß, wie so ein Quatsch. Und der andere, nee, Hedgefonds macht er nicht, er hat eine Autosammlung. Und die wirklich großen Sachen, die kommen jetzt erst, da geht er ja gerade mit seiner Frau zu Bulgari da hinten und da kauft er dann teure Dinge. Und denkst du so, Alter.
Also, das ist aber cool.
Okay. Ja. Und Leute auf der Straße anzusprechen, mit welchem Putzmittel putzen sie ihr Bad? Und okay. In Neukölln kann das jeder sofort beantworten. Oder sagt, das Billigzeug aus dem Lidl, keine Ahnung, wie das heißt oder so, ja. Ja. Und dann irgend so eine siebenfach geliftete Tussi aus Charlottenburg, die wirklich aus der Reaktion spricht, dass sie natürlich eine Putzfrau hat und schon 20 Jahre lang kein Klo mehr geputzt hat und gar nicht weiß, wie könnte nicht mal ein Mittel benennen, nicht mal eine Werbung, die sie irgendwann mal gesehen hat und den Namen irgendeines Mittels sagen, weil sie halt einfach so von diesen Themen entkoppelt ist, dass sie dazu nichts so, mehr...
Mit was putzt du dein Bad?
Mit so einer Ente. Das ist so ein, ich weiß nicht, wie das heißt, aber es ist so ein... Also das ist so Klo-Mittel da, so eine WC-Ente, glaube ich.
Dann putzt du alles.
Ob Badewanne? Nee, ich habe so einen Allzweckreiniger aus dem DM, der heißt Eco irgendwas.
Ah, okay.
Den sprühe ich überall drauf. Und Froschsoda. Froschsoda ist
über... Frosch habe ich auch, ja.
Ja, aber Soda. Das gibt's immer nur in manchen Läden. Frosch, da steht dann wirklich Soda, das ist so hellblau.
Ist Frosch nicht sonst immer grün?
Die Flasche ist grün.
Ja.
Aber das Zeug da drin hat so eine hellblau, zumindest schimmert es durch die Flasche dann hellblau.
Okay.
Das ist mein Geheimzeug, das sprühe ich überall drauf. Damit geht alles weg.
Ja, ist ja. Backpulver hilft gegen alles.
Wahrscheinlich. Ist total super. Aber das kriegt man nicht in jedem Laden. Oft haben sie nur Zitrusreiniger von Frosch. Wie sind wir jetzt auf das Thema? Ach so, ja. Putz- und Lebensberatung mit dem Sneakpot. Heute Badreiniger.
Ja, ich find's schön, wenn wir ein paar Kommentare kriegen, mit was die Leute so putzen.
Genau.
Oder, was mich eigentlich noch viel mehr interessiert, wer unserer Hörer denn putzen lässt.
Genau. Ja. Es ist gar nicht so einfach, so eine schwarz arbeitende Putzfrau zu finden. Ich habe das mal versucht. Das hat nicht geklappt. Was? Wenn ihr da jemanden...
Ja. Liebe Hörer, wenn ihr euch ein paar Euro dazu verdienen wollt, Roberts Wohnung hat's nötig.
Nein. Also bitte. Nur weil hier ein alter Fernseher rumsteht.
Den werfen wir doch nachher noch aus dem Fenster.
Nein, den kommt noch jemand abholen, aber der könnte echt mal vorbeikommen.
Ach so.
Das ist nicht okay, dass der immer noch hier ist.
Ich wollte immer mal einen Fernseher durchs geschlossene Fenster werfen.
Durchs geschlossene auch noch, du spinnst wohl.
Ja, sonst ist ja der ganze Spaß weg.
Ja. Nee, so viel dazu. So viel zum Thema Sonne bauen.
Wenn ich im Hotel bin.
Ob du einfach mal so
den Fernseher rauswerfen.
Einmal die Rockstar-Nummer fahren und einfach mal rauswerfen. Zum Thema Rockstar kann ich auch noch mal kurz eine ZDF-Kultursendung.
Ich dachte, du wolltest jetzt direkt wieder zu GDA kommen.
Nein, das wäre auch eine Überleitung gewesen. Nein, ich gucke die ganze Zeit immer Number One mit Markus Kafka.
Ja, das kann man immer empfehlen.
Guckst du das auch?
Ja. Also wenn ich reinzappe, aber im Moment gucke ich halt einfach viel zu wenig Fernsehen, weil wenn ich die Kiste anmache, dann mache ich auch die PlayStation an.
Ich zapp ja nicht rein. Das ist alles Mediathek.
Ich bin ja froh, wenn ich irgendwie die neueste Folge von Small Screen Network schaffe.
Ja, das ist wahr. Egal. Number One. Markus Kafka interviewt Musiker. Kann man.
Empfehlen. Genau.
Ja. Diesen Cola-Banane-Scherz müssen wir noch auflösen.
Ja, vorher willst du aber noch über Stephen Fry reden.
Möchte ich vorher über Stephen Fry reden? Okay.
Hast du gesagt? Steht
ja, ja, na gut. Wenn du das so von der Reihenfolge so einhalten musst.
Wir haben den Tatort schon vorgezogen, das macht mich schon seit einer Viertelstunde nervös.
Den hast du vorgezogen,
ja, mein Freund. Ja, ich weiß, trotzdem machst du mich nervös.
Stephen Fry verehr ich ja grundsätzlich. Habe ich auch gestern geblockt, glaube ich, das, was ich jetzt empfehlen werde. Das heißt, ihr könnt auf robertkrüger.de einfach reinklicken. Da sind beide Folgen verlinkt. Und zwar hat Stephen Fry eine Sendung gemacht, ein Zweiteiler, ich glaube, es sind auch nur tatsächlich nur diese beiden Teile, geht jeder eine Stunde, wo er Stephen Fry ist ja schwul, muss man dazu wissen, und er geht hin und sagt, diese Schwulenfeindlichkeit ist weltweit immer noch so verbreitet und er will sich jetzt einfach mal auf den Weg machen und will mit den Leuten reden, die so extrem homophob sind und mit deren Opfern. Und das ist ja so eine schwere Thematik. Der Typ hat allerdings irgendwie so eine Art Humor, die, ich will nicht sagen, dass das lustig ist, aber er kriegt es hin, dass es nicht so schwermütig wird, wie man denken könnte, dass es wird.
Aber der geht dann wirklich. War er nicht früher bei irgendeiner Comedy-Truppe dabei?
Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht.
Okay.
Ist halt Schauspieler, Comedian, also Comedian nicht so. Schauspieler, Denker,
nice guy. Lustiger Vogel.
Er ist nicht unbedingt lustiger Vogel, er ist gewitzt humoristischer Vogel mit Anspruch, würde ich fast sagen.
Er ist sehr, also sehr nicht viel, so eine normale Taube, sondern mehr so ein Erlkönig.
Ja, nicht so getarnt wie so ein Erlkönig.
Okay. Vielleicht eher wie so ein Pfau, so bunte Federn und so.
So, jetzt ist es. Ist keiner von sozusagen diesen Klischeeschwulen, wie man sie jetzt, wie sie jetzt Dirk Bach verkörpert hätte oder wie man sie in so einem Theaterstück spielen würde, damit es auch der in der letzten Reihe begreift, dass diese Figur jetzt schwul sein soll.
Ja.
Sondern ja, er geht dann nach Uganda zum Beispiel, wo gerade diskutiert wird, ein Gesetz zu verabschieden, das Schwulen die Todesstrafe androht oder Homosexuellen generell. Und geht da in eine Radiosendung und diskutiert mit so einem Pastor, der da hinkommt und das natürlich radikal vertritt, und entlarvt da ganz schön, dass der sich in seiner ganzen Agitation gegen Homosexualität im Grunde nur auf Analsex fixiert. Also es geht diesem Pastor, der redet die ganze Zeit über Probleme, die von Analsex kommen, Inkontinenz und so weiter, anale Inkontinenz und Verletzungen und was weiß ich nicht alles. Und Penissen, die nicht benutzt werden, wie sie benutzt werden sollen, müssen. Und, und Stephen Fry sitzt auf der anderen Seite und sagt, ich bin seit 50 Jahren oder seit 60 Jahren, weiß ich, dass ich schwul bin. Ich hatte noch nicht ein einziges Mal Analsex, weil das machen die allerwenigsten Schwulen wirklich. Und der meiste Analsex findet in heterosexuellen Beziehungen statt. Statistisch weltweit betrachtet ist das Fakt. Und warum konzentrieren sie sich so auf Penisse und Anusse, das sagt mehr über sie als über mich, da müssen sie ja vielleicht auch mal drüber nachdenken, und demontiert den einfach in diesem Interview, und der Typ fängt dann irgendwann einfach auch nur noch an, laut zu werden und sich nicht mehr, das ist ganz toll gemacht. Dann geht er zu diesem Minister aus, der massiv dieses Gesetz vorantreibt, und der scheint schon in so einer Welt zu leben, als ob das schon Gesetz ist. Also der geht dann hin und droht ihm an, dass er ihn jetzt verhaften lassen wird oder sowas, ja. Noch ist das Gesetz gar nicht da, er hat überhaupt keine Basis, auf der er den verhaften lassen kann, aber die sind alle so, als ob Schwule so auf so einem Missionstrip wären, sich selbst dadurch zu vermehren, dass sie andere Leute schwul machen. Das sind so Gedankenkonstrukte, die offensichtlich mit sich rumtragen.
Ja, das gab es ja in Deutschland auch noch bis...
Ja, klar, er erzählt das auch, dass mit der Legalisierung, wann das so weit passiert ist, also bis zu welchem Jahr, da war irgendein Land dabei, was wo es in den 90ern war. Das war echt also erschreckend spät. Und er geht dann...
Ich weiß, ich habe von meinen Eltern erzählt gekriegt, dass früher kein Mann 1,77 Meter groß war, weil der Paragraph 177 der Schulenparagraph war.
Echt? Das heißt, die Leute, wenn sie 1,77 groß waren, haben sie das irgendwie hin?
Dann waren sie 1,78 oder 1,76, ist ja egal. Also mein Gott, so ein halber Zentimeter sieht ja eh keiner. Also,
was hat das miteinander zu tun?
Gar nichts, aber das war halt so dieses Synonym, dass man so, wenn man 1,77, dann war das 1,77, dann war es ja gay.
Was für ein Quatsch.
Ja, aber es war so.
Krass, das wusste ich nicht.
Also das haben sie irgendwann erzählt so. So in der Art, wie jemand, der das erlebt hat, wo das selbstverständlich ist, dass man nicht 77 groß ist, aber halt schon reflektiert so. Ich so, hä, wieso das? Wieso sollte man nicht? Und haben sie erzählt. Okay, krass.
Ja, er redet dann auch mit Vergewaltigungsopfern von lesbischen Frauen, die von Männern vergewaltigt wurden, um sie dadurch zu heilen. Um sie dadurch quasi so nach dem Motto, musst du mal so, und dann weißt du, wie es ist oder so. Und er redet mit Leuten, der eine ist zum Beispiel aus dem Iran geflohen, weil er halt schwul ist, und wenn das da auffliegt, dann wirst du halt gesteinigt, wenn du Pech hast, oder öffentlich erhangen. Und dem die Abschiebung droht. Weil die Behörden in England als Asylantrag sagen, sie sagen, sie sind schwul und deshalb ist ihr Leben bedroht, aber dann müssen die ja jetzt mal beweisen, dass sie schwul sind.
Wie beweist
denn das? Ja, wie beweist denn das? Ja. Und mit solchen Leuten trifft er sich, und da merkst du auch, wie ihn das ehrlich betroffen macht. Also der sitzt wirklich in den Interviews teilweise und wischt sich die Tränen weg und ist wirklich ergriffen. Aber ich habe den zweiten Teil noch nicht geguckt, ich weiß nicht, worum es da geht.
Wie viele Teile sind das?
Zwei Stück, eine Stunde. Gibt's komplett auf YouTube, hab ich verlinkt.
Wie heißt das?
Out There. Okay. Stephen Fry, Out There. Ja, und kann ich empfehlen. Er geht dann auch nach Russland, und dann geht er in die USA und redet mit einem Typen, der so korrektive Therapie für Schwule anbietet, um sie von ihrem Schwulsein zu heilen. Und redet mit dem und redet mit Leuten, die sich haben behandeln lassen. Und es ist wirklich nett gemacht, dass er nicht immer versucht, den Leuten quasi sofort ins Wort zu fallen und ihnen alles zu verdrehen, sondern er lässt die erstmal aussprechen, aber er gibt dann auch Kontra. Also er führt eine Diskussion durchaus auf Augenhöhe, nimmt das Gegenüber erstmal so weit ernst, dass er ihm seinen Standpunkt vortragen lässt, hat dann aber auch die Argumente zur Hand, um ihm zu sagen, das, was sie da reden, ist kompletter Humbug und hier sind die Fakten, warum. Und geht halt hin und diskutiert dann auch. Und das, du siehst dann teilweise auch die Leute konsterniert da sitzen. Also wenn er diesem Pastor sagt, dass er sich mal über seine Analfixiertheit Gedanken machen sollte, siehst du halt auch, wie dem, fies, wie dem sein, also im Gesicht siehst du ihm wieder so der Gedanke kurz anfängt zu wirken und er denkt sich, oh, und dann haut er halt wieder seine Phrasen raus, die er auswendig gelernt hat. Und aber für so einen kurzen Moment kannst du sehen, wie es Klick macht für einen kurzen Augenblick. Ja, also das kann ich empfehlen. Stephen Fry Out There gibt's auf YouTube.
Übersetzt oder?
Nee, Englisch.
Englisch,
ja. Okay. Also vielleicht gibt's auch eine untertitelte Version. YouTube hat ja immer gleich von allem 80 Versionen am Start.
Ja, genau.
Und wahrscheinlich gibt's auch viele Videos mit nur 3 Minuten mit den besten 10 oder so. Also wie es auf YouTube ist. Das.
Ja, genau. Okay, aber du hast irgendwas verlinkt, was?
Ich habe die Originalversion verlinkt mit nur englischem Ton.
Dann
in voller Länge.
Verlinken wir die jetzt wahrscheinlich auch nochmal hier unter die Sendung. Oder wir verlinken deinen Blogpost unter der Sendung. Oder wie.
Das, denke ich, ist das Einfachste.
Da. Genau.
Gut.
Die Kollegen vom Cocktail-Podcast haben in der vergangenen Woche.
Vorgestern Abend.
Ja
vergangene Woche, wenn sich Leute es hören, ja. Genau.
Einen Film verlinkt.
Eingebettet,
in dem einige
Frankfurter Bargrößen
genau.
zu Wort kommen. Ja, es ist ein schöner Film, der.
Der sieht unglaublich gut aus.
Er ist nicht nur, ich habe den jetzt ist sogar
das,
Leuten.
Ist das eine Werbefirma, die das gemacht hat? Oder weißt du, wer den
gemacht
hat?
Das ist eine Videoproduktionsfirma und ein Regisseur. Ich weiß nicht genau, was die sonst machen.
Aber gut, wenn der sonst irgendwie so Gedöns macht mit.
Werbung
oder in die Richtung zumindest geht, dann hat er ja ein Gespür für tolle Bilder und so. Und das merkt man richtig. Auch wie der Gabriel angeleuchtet ist von hinten und die Haare so.
Ja, und dann super aus. Die Jimmys-Leute in ihren Sesseln mit so, weißt du?
Und genau.
William an seinem Tresen. Also ist ein Film über die Frankfurter Bar-Szene, nennt sich Frankfurt Bars. Und er beleuchtet nicht nur die Frankfurter Barszene und wie die so tickt, sondern auch Frankfurt an sich und wie das Nachtleben dieser Stadt so ungefähr funktioniert. Wir haben halt hier unglaublich viele Banker, die zu viel Geld haben, aber wir haben auch ganz normales Volk und wir haben halt Hochhäuser und wir haben viel Lichter nachts und wir sind eine relativ kleine Stadt, aber dadurch ist das so schmelztiegelartig alles auf so ein paar sehr 100 Meter Kreis konzentriert, wo die ganzen guten Bars sind. Und der Film ist optisch ganz, ganz toll gemacht. Und wir waren ja auch zur Premiere eingeladen, leider konnten wir da irgendwie alle nicht. Ne? Da gibt's auch eine kleine Doku. Ich hatte dann den ersten Abschnitt des Films auf dem BCB gesehen jetzt. Da ist er vor einer Diskussionsrunde über Barkeeper-Netzwerke. Ist so ein 5 bis 8 Minuten Ausschnitt gelaufen. Der ganze Film ist nur 25 Minuten lang oder so. Oder 20.
Ja, kann man gut weggucken.
Und haben wir verlinkt. Toll. Und klar, am Ende ist so ein bisschen, wenn da mal so ein paar Brands in die Kamera gehalten, da sicherlich auch die einen oder anderen Euro da rein finanziert haben, aber trotzdem. Eigentlich ist das ein Frankfurt-Film. Der ist cool.
Ja, die Stadt hätte ihn finanzieren sollen.
Das wäre besser gewesen, ja. Aber wahrscheinlich die für sowas kein Geld.
Kein Geld,
ja.
Du wolltest über die Cola-Banane erzählen.
Die Cola-Banane? Das war total lustig. Wir sind aus der Sneak raus. Und da lief so ein Typ rum mit so einem Körbchen in der Hand auf der Straße, auf der Hauptwache, Frankfurts größtem Innenstadtzentrumsplatz sozusagen, Fußgängerzone. Da ist das Kino, wo wir immer hingehen neuerdings. Und läuft so durch die Nachtschwärme und versucht den Leuten Cola oder Bananen zu verkaufen. So, also aber mit so einem indischen Akzent, der sah auch ein bisschen aus wie so ein Inder. Und
aggressiv. Also ich hätte zwischendurch die jetzt kommt er gleich auf uns zu und haut uns eine Banane über den Kopf.
Ja. Schon
ein bisschen aggro drauf.
Für den Verkäufer, der möchte, dass du mit ihm ein Geschäft machst, war das ein seltsamer Tonfall, das gebe ich zu.
Aber vielleicht ist das so der übliche Frankfurter Tonfall, der ja.
Ey, ich bin auch Frankfurter. So machen wir das nicht hier.
Ah, du bist aber schon so ein bisschen aggromäßig angegangen. Ich war jetzt am Wochenende im Stadion, was direkt die nächste Überleitung ist. Und
Wolle Cola? Wolle Banane?
Nee, aber wie die Leute da in diesem Fußball-Fanblock untereinander sich freundlich geherzt haben, war halt auch.
Ist Blut geflossen?
Nee, aber.
Dann ist alles gut.
Aber so. Hey, oh, Richie! Beschimpft und dann haben sich umarmt. So. Okay, ja. Kam einer das der. War
Frankfurt gegen Nürnberg, ne?
Ja, genau. 1-1 in der letzten Minute, irgendwie schießen den Ausgleich.
Naja, schade.
Ja, ich musste mich eigentlich 90 Minuten über ein oder zwei Spieler der Eintracht aufregen, der sich einfach nicht bewegen wollte. Der stand an der Mittellinie, stand da, hat einen Ball zugespielt gekriegt. Wenn Glück war, hat er einen vollständigen Pass irgendwo hingespielt. Oder es kam ein Gegenspieler und hat ihm den weggenommen. Oder hat einen Fehlpass gespielt. Und ich dachte, ich werde nicht mehr. Und der ist nicht mal ausgewechselt worden. Ich hätte ihn ja nach einer Viertelstunde rausgenommen. Sagt so, ja, wenn ich nicht bewegen. Gut, die ganze Eintracht wollte ich nicht bewegen, aber.
Na, und immerhin haben wir keine Punkte verschenkt. Naja, doch, verschenkt. Also
die Leute, mit denen ich
war,
die waren echt so richtig geknickt. Ich bin ja da jetzt nicht so der große Fußballfan und aber die waren halt echt so, die haben nach dem Spiel einfach nicht mehr geredet. So, ja los, komm, jetzt gehen wir nach Hause.
Nein.
Schweigen, gar nicht so. Okay, was ist mit euch los?
Ja. Noch eine Cola und eine Banane? Was ist das eigentlich für eine Kombination? Cola und Bananen hat man doch, wenn man Durchfall hat oder so. Nee, dann isst man Cola und Salzstangen.
Ja, genau.
Aber Bananen wirken auch stopfend.
Also ich kenne es aus dem Wettkampf, irgendwie im Triathlon. Also
ja, so willst Bananen, ja auch, Cola. Willst du ja auch den.
Es gibt halt ganz schnell ganz viel Zucker. Und Cola macht wach. Und Zucker kannst halt super aufnehmen und gibt auch Energie.
Ich habe immer nur Bananen, wenn man zu viele isst, kriegt man Verstopfung.
Genau.
Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber es ist ja doch. Auch was du durchaus willst beim Triathlon, weil sonst musst du wieder das Dixie aufsuchen.
Genau.
Was ist das für eine Kombination, die ich nachts in der Innenstadt den Nachtschwärmern anbiete? So, ihr habt doch bestimmt alle Durchfall. Hier Cola, Salzstangen, Bananen. So. Wir standen da beide und haben auch gesagt, wenn er jetzt Gin Tonic dabei gehabt hätte, dann hätten wir ihn den auch gekauft. Oder wenn er irgendwie, was weiß ich, dann soll er irgendwas anderes.
Ja.
Aber Cola und Bananen, so, hä?
Wir müssen mal nachtschwärmermäßig unterwegs sein mit unserem Kinderwagen wieder und
den mit Leuten unserem, mit unserem Bar-Tresen-Kinderwagen.
Ja.
Das wäre mal wieder eine Idee. Ich habe gehört, deine PlayStation ist kaputt.
Ja, meine PlayStation ist kaputt. Das Laufwerk wird nicht mehr, also du schiebst ein DVD rein. Also, es war im Spiel. Ich bin mit meinem Auto irgendwie gegen die Wand gecrashed. Bild bleibt stehen. Nichts mehr. Da ich so, ja, okay, drück ein paar Tasten. Versucht da irgendwie rauszukommen, aufgehängt. Okay. Ja,
gut. Reset gedrückt, also ausgemacht,
wieder angemacht. Ausgemacht, ja, angemacht. Und dann zeigt er mir eben nicht an, dass das Spiel drin ist. Und die,
das heißt,
die Blu-ray lag drin.
Das Laufwerk ist im Arsch.
Ich weiß nicht. Oder der.
Hast Laser du mal was anderes eingelegt? Irgendein anderes Spiel?
Ja, geht auch nicht.
Das ist ja eklig.
Das ist
aber das ist tatsächlich ein Gedanke, den ich hatte, als ich die PlayStation jetzt neu hatte und das Spiel das erste Mal gespielt habe, habe ich gedacht, was macht dieses Laufwerk mit dieser Scheibe da drin? Das ganze Spiel über, wenn du irgendwo langfährst. Das
ist gefühlt überall.
Und das hört nicht auf. Und ich denke mir so, das Ding hat eine 500 Gigabyte Platte. Jetzt Himmelarschenzwirn, installiert den.
500 Gigabyte?
Ja.
Gott.
Cache den Mist halt mal auf die Platte irgendwann. Ja, irgendwann hast du mal alles geladen, schreib halt den Scheiß auf die Festplatte. Ja, kopier
doch die Blu-ray einfach rüber. Ende.
Geht es?
Wie macht man das?
Nee, nein, soll der machen. Achso, ja, eben, genau. Kopier die scheiß Blu-ray, wie viel ist. Also, ich glaube, das Spiel insgesamt sind 20 Gigabyte oder so.
Ja.
Auf der Scheibe. Dann soll der das halt irgendwie. Aber die Option hat man nicht, oder? Oder habe ich irgendwas übersehen?
Nee, klar, nicht so normal.
Also, man hätte es jetzt, wenn ich es jetzt als Download gekauft hätte, dann hätte ich alles auf der Platte.
Ja.
Du kannst es ja in diesem PlayStation Store auch als Download kaufen.
Echt?
Ja. Das wäre jetzt deine Option, aber man muss die Kohle nochmal ausgeben.
Ist halt die Frage, ob es günstiger ist.
Ich glaube, es kostet auch. Ach so, ja, als die Reparatur nicht, aber. Doch, also ja, ist es günstiger als die Reparatur, weil dann hast du halt nur ein Spiel.
Ah, ja, stimmt auch.
Also ich meine, wenn die.
Und vor allem, ich kann keine Blu-rays mehr gucken, was echt nervig ist.
Ja.
Das war ja anfangs zumindest ein Teilgrund, weswegen ich mir die PlayStation überhaupt gekauft habe.
Ja.
Wegen des tollen Laufwerks. Jetzt ist das im Arsch.
Na, ich werde mal aufschrauben und reingucken. Dieses 12-Gigabyte-Modell, dieses 12-Gigabyte-Flash-Modell, da kann man, glaube ich, eine Festplatte drin einbauen.
Ja, das wäre natürlich auch was.
Das kostet auch nur 150, 170, irgendwie sowas in dem Dreh.
Okay.
Und dann baust du deine Platte ein, hast du alles wieder, wo es war, und hast eine neue PlayStation.
Das ist ganz cool. Du
kriegst auch noch einen Controller dabei. Der allein kostet Fofi.
Ja, aber brauche ich ja nicht.
Kriegst du aber.
Ja, brauche ich aber nicht.
Kauf ich ihn dir ab.
Wenn eine Flasche Gin dabei wäre, wäre besser.
Kauf ihn dir ab, ich brauche einen zweiten Controller. Was hast du denn für eine? So eine alte? So eine große?
Eine Slim.
Es gibt Slim und Super Slim, ne?
Ja, ich habe nur eine Slim.
Ich habe eine Super Slim, muss gleich mal gucken, muss mir mal sagen, wie viel größer deine ist. Die siehst du nicht von da aus.
Okay.
Ja, also Stefan braucht eine neue. Oder kann man das Blu-ray-Laufwerk wechseln? Weiß da einer was?
Da gibt's Anleitungen im Internet, das habe ich schon gefunden.
Und wo kriegt man jetzt her?
Das kann man auch kaufen.
Also bei meinem ginge das nicht. Das ist so da drin verbaut, irgendwie komisch. Ich glaube nicht, dass man so ein Laufwerk kriegen würde. Vielleicht ist es bei den alten noch anders.
Boah, keine Ahnung.
Bei deine zieht es noch so ein, ne? Man steckt das so rein und die saugt das so weg wie so ein Autoradio.
Genau. Ja.
Meine hat oben so ein, da geht so ein Plastikschieber auf und dann siehst du die Disc von oben wie in so einem alten Walkman.
Ach, das
auf ist ja so einem Knubbel stecken und dann musst du sie von diesem Knubbel so runter und die neue drauf auf den Knubbel und dann kannst du diesen Schieber wieder zumachen. Ist ziemlich Plastik, ziemlich, macht einen ziemlich billigen Eindruck.
Okay.
Aber dadurch käme man zum Beispiel um, falls jetzt nur der Laser dreckig ist,
da kann man
käme man problemlos ran. Man macht oben den Schieberraum, kein DVD, jetzt kannst du das alles sehen wie in so einem alten Walkman, wie man, also Discman, wie man die früher
hatte. Q-Tip, bisschen Wodka drauf.
Genau.
Sauber. Ich glaube, ich werde Gin nehmen.
Einfach damit die. Kräuter-Residue auf dem Ding dann.
Ja,
nimm lieber Wodka. Irgendeinen hochprozentigen. Gibt's Overproof-Wodka?
Ich habe Overproof-Gin.
Ja, dann nimm das. Das ist gut.
Oder Rum vielleicht?
Das will ich nicht tun. Also Zuckerrückstände drauf.
Kann ich dann wieder runterlecken. Das ist das, was unsere Hörer hören wollen.
Wenn du mit deiner Zunge am Mikro rumoxidierst.
Ja.
Ich habe das nicht gehört.
So.
Cola, Banane, Sonneborn, Stephen Fry. Alles, was hier auf der Liste steht, haben wir abgearbeitet.
Alle Themen abgearbeitet. Wir haben auch keine Fragen.
Nee. Es kam gerade ein Tweet rein hier während der Sendung.
Echt?
Jemand räumt seine Bar auf und hört Cocktail-Podcast.
Oh,
hat jetzt nichts mit dieser Sendung hier zu tun, aber ist hier gerade auf meinem Telefon hochgepoppt. Ich finde es gerade nicht mehr. Wo ist es? Schönen Gruß an, ach du Scheiße, PS Nulke.
Aber der hört einen Cocktail-Podcast,
der hört vielleicht gar keinen
Sneakpot.
Ich grüße ihn jetzt trotzdem.
Ja gut.
Ist mir doch egal.
Ja.
So, wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, dann müsst ihr Kommentare schreiben oder uns auf Twitter befummeln, hätte ich beinahe gesagt. Ihr wisst schon, was man da so macht, halt so Twitter-Zeugs. Und falls nicht, dann hört einfach weiter zu nächste Woche. Dienstag geht's weiter. Und wir gehen wieder in die Sneak und gucken mal, was wir uns diesmal. Der Film zum Beispiel jetzt, den wir besprochen haben, der läuft erst im Dezember an.
Echt krass. Das
ist voll weit weg.
Ja, vielleicht kriegt der eine oder andere noch in der
Sneak. Ich habe gesehen, Gravity ist schon angelaufen. Das habe ich völlig verpasst. Also ich dachte irgendwie so, Gravity ist noch.
Im Moment jeder.
Ja, den habe ich auch andauernd empfohlen. Oder zumindest immer über den Trailer geredet. Und mir, ich dachte immer, das ist noch voll lang hin. Und jetzt stelle ich fest, der ist Anfang Oktober angelaufen. Ich
müsste langsam raus.
Ich müsste echt langsam mal ins Kino gehen, um ihn noch zu sehen. Der soll ja so toll sein vom 3D-Effekt her. Das soll sich das 3D so gut lohnen. Ich muss jetzt unbedingt ins Kino. Ja. Belassen wir es dabei. Und sagen.
Ich weiß nichts mehr, über was wir noch reden können. Ich habe auch keine Worte mehr.
Ich merke es gerade, du bist ein bisschen out of business gerade.
Ich bin schweigsam.
Dann mache ich jetzt die Musik hier an. Die läuft schon, hörst du?
Mhm.
Ich nicht.
Wir hätten es wenigstens so tun können, als ob man das hören kann.
Tschüss.